Schön, dass ihr hier seid und dass ihr bereit seid, wieder eine Runde mit Jesus zu laufen. Wir wollen wieder unterwegs sein mit Jesus und zwar diesmal in eine bergige Gegend. Das heißt, festes Schuhwerk, regensichere Kleidung, vielleicht der Gegend angepasst, also die Schnürsandaletten ordentlich verzurrt, Kopfbedeckung, ja, wegen der Sonne, die doch sehr heiß werden kann. Und die jetzt nicht so gut zu Fuß sind, keine Sorge, ihr seid schon da. Ihr seid nämlich in Kana. In Kana, da war doch was, da waren wir doch schon mal. Wir waren doch schon mal unterwegs und haben dort das Erstaunliche gesehen, dass da eine große Feier, eine Hochzeitsfeier, also Ähnlichkeiten mit der von gestern Abend hier. Und natürlich gibt es da auch mal scharfe Getränke und die sind ausgegangen. Und Jesus hat sich darum gekümmert, dass das Fest unbekümmert weitergehen konnte. Und an diese Stelle kehrt Jesus zurück. Und wir sind mit ihm. Und für die Christen unter uns ist es ganz schwierig, mal einfach zu vergessen, dass Jesus irgendwie was mit Gottes Sohn ist, sondern wir erleben ihn als einen Menschen, in dessen Faszination wir stehen. Das heißt, der uns einfach magisch anzieht, der etwas hat, was wir auch haben wollen, der etwas ausstrahlt, was Leben bedeutet, wo wir denken, wow, das ist gut, das brauche ich. Und diesem Menschen folgen wir jetzt. Alles andere ist unwichtig. Ich lese aus Johannes 4, Vers 46 weiter. Und Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war in Kapernaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Ja, Kapernaum ist genannt. Wo war denn nochmal Kapernaum? Kapernaum, Kana? Also Kana war hoch oben im Gebirge, da wo das Leben durchaus hart, aber auch sehr interessant und freundlich sein kann. Mit Sicherheit ein paar Weinstöcke vor dem Haus und eine gut geschaffene, gemütliche Umgebung, aber auch weiter in das Gebirge rein, auch hin und wieder hart und manchmal auch lebensfeindlich. Und Kapernaum war ganz unten am See Genezareth eine größere Stadt. Und dort lebten natürlich viel, viel mehr Menschen als in Kana. Kana war bloß ein kleines Dörfchen. In der Stadt, da herrschte das Leben. Da war man mitten am See. See gab Leben. Der See hatte viele Fische. Man konnte sich davon ernähren. Der See war umgeben von kleinen Städten. Und Kapernaum war eine größere Stadt. Und diese größere Stadt wurde beherrscht. Hier ein königlicher Beamter von jemandem, der durch das Römische Reich auch eingesetzt wurde. Und dieser königliche Beamte, der hatte ein Problem. Dessen Sohn war krank. Als nun dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Ja, wie ist das so mit einem Menschen, dem man zutraut, dass er einen in höchster Not retten kann? Jesus selber hatte das ja so nicht so bekommen, so vom Himmel gefallen, sondern es war eine gewachsene Geschichte. Wir lesen jetzt ein paar Verse zuvor, die ich noch lesen möchte, ab Vers 43. Nach den 2 Tagen aber zog Jesus von dort weg nach Galiläa, denn Jesus selbst bezeugte, dass ein Prophet im eigenen Vaterland kein Ansehen hat. Das heißt, er kommt aus Galiläa, Nazareth, ganz in der Nähe von Kana, und dort war er bekannt als das kleine Jesuskind. Ha, schön, ein herrlicher Bub. Dick Pause packen. Ja, und was erwartet man von dem, ja? Jesusle. Ha, schön. Schön, dich wiederzusehen, mein kleiner Junge. Toll. Ja, wo soll da eine Kraft von dem ausgehen? Was? Die Leute, was? Jesus, irgendwas gemacht, was so sonderbar, wunderbar klingt? Ach, der doch nicht. Der niemals. So eines Zimmermanns. Was kann ich sein? Und als Jesus nun nach Galiläa kam, nahmen die Galiläer ihn auf. Schön umschrieben. Das heißt, sie haben ihn anders angenommen als zuvor, da sie alles gesehen, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn auch sie kamen zu dem Fest. Das heißt, Jesus hatte sich in Jerusalem ein ganzes Stückchen Autorität erarbeitet. Und als er nun zurückkam in seine Heimatstadt, da war er ein anderer. Die hatten gesehen, der hat einiges auf dem Kasten. Also da passiert was. Da geschehen Wunder. Und dann haben sie doch ein bisschen mehr Respekt bekommen. Aber es war noch nicht so die Wucht. Also Jerusalem war besser. Besseres Pflaster für Jesus. Kanappen. Okay. Aber man kehrt ja ab und zu mal zurück zu seinen Wurzeln, um mal wieder etwas Heimat zu genießen, die alten Städten mal anzugucken, wo man als Kind gespielt hat und vielleicht noch alte Freunde zu treffen, die er noch von damals, oh, weißt du noch, vor 30 Jahren, das war doch ein Ding, ja. Ja. Und so hat Jesus in dieser Situation, wie wir ihn jetzt sehen, hat er eine ganze Menge Autorität hinzugewonnen. Sogar so viel, dass ein königlicher Beamter, und der war kein Jude, dass er zu ihm kam und seine höchste Not ihm mitteilte. Sein Sohn lag im Sterben. Und Jesus sprach nun zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Das ist eine coole Ansage, hä? Für einen Papa, dessen Sohn im Sterben liegt. Was soll das? Jesus, was soll das? Also es klingt eigentlich ein bisschen, es klingt anders. Also im heutigen Sprachgebrauch müsste man sagen, oh, da geht mir sowas auf den Keks. Ihr wollt immer nur Wunder sehen, ne? Wir Christen, oder? Sind wir nicht so, ja? Oh, da ist ein Wunder passiert, hast du schon gehört? Das ist ja toll. Oh, da wird gleich mein Glaube gestärkt. Ja, ist das nicht so? Ja, wenn man irgendwas Wunderbares erlebt, dann denkt man, ja, die Welt ist gut. Christsein ist schön. Und die vielen Tiefschläge, die berühren einen nicht so sehr, nein, weil das passt nicht zum Glauben, oder? Aber so ein Wunder, so, das ist cool. Und wisst ihr, Jesus geht da so richtig auf den Zopf. Und er kann sogar nicht in Gegenwart dieses Beamten umhin, das auszusprechen. Es ist eigentlich nicht so sehr für den Beamten gedacht, sondern für die anderen, die immer nur gucken wollen. Und die große Volksmasse folgt ihm, weil sie wieder mal ein Wunder sehen wollen. Und Jesus, der hat gar keine Wunder gemacht, wisst ihr das? Oh, jetzt habe ich was Falsches gesagt. Ich relativiere das etwas. Ich sage mal, er hat Zeichen gesetzt. Zeichen gesetzt. Original, Wortlaut von Jesus. Jesus tat nämlich Zeichen. Weniger Wunder. Die Leute waren erpicht auf Wunder. Also großer Unterschied. Jesus tat Zeichen. Doch, Jesus hat auch was mit Wundern zu tun. Und zwar, es gibt eine Parallelgeschichte, auf die gehe ich nachher noch ein. Da wundert sich Jesus über den großen Glauben des Hauptmanns. Das heißt, er wundert sich schon, also es ist auch ein Wunder. Ja, Wundern ist, da ist irgendwas sonderbar, irgendwas außergewöhnlich. Irgendwas so anders, dass ich es nicht begreifen kann. Das ist ein Wunder. Aber hier steht ausdrücklich in Vers 54, dies tat Jesus, also die Geschichte kommt ja noch, aber ich nehme es mal im Vorgriff, als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Und ich möchte darauf ein Stück eingehen. Ich glaube, dass es einen tieferen Zusammenhang hat. Dass Jesus es anekelt, dass die Leute immer so auf Wunder aus sind, hat seinen Grund. Weil das Handeln von Jesus ist nicht das Handeln eines Zauberers, der einfach mal so mir nichts, dir nichts, den Hasen aus dem Hut zaubert. Darum geht es bei Jesus nicht. Bei Jesus geht es auch nicht darum, gegen die Natur irgendetwas zu handeln, sondern es ist genau das Natürliche, was Jesus zum Durchbruch verhelfen möchte. Und das Natürliche ist oft so in unseren Augen wunderbar. Es ist doch ganz natürlich, dass ein Mensch geboren wird, aufwächst, vielen Gefahren widerstehen muss, vielen Krankheiten widerstehen muss und einigermaßen gesund durchs Leben kommt, um irgendwann im hoffentlich höheren Alter dann an irgendwelchen Alterskrankheiten dann zu sterben und das Zeitliche zu segnen, so sagt man das schön. Das ist natürlich. Und Jesus möchte das Natürliche ganz hochheben. Und alles, was gegen dieses Natürliche, gegen diesen normalen Anspruch des Lebens, dass mein Leben einfach normal ist, dass es einfach nur gelingt, wenn irgendwas hier dagegen steht, da tritt Jesus auf und sagt, stopp, das Leben fließt nicht mehr. Es muss wieder in Bahnen gebracht werden, die fließen, wo Menschen wieder glücklich sind, wo sie wieder spüren, dass das Leben durch sie durchfließt, dass sie ihre Depression verlieren, dass sie ihre Traurigkeit verlieren. Mal traurig ist okay, aber nicht immer traurig. Mal unten ist okay, aber nicht immer unten. Das Mal, was schief geht, ist völlig normal, aber nicht immer. Sondern jeder von uns hat eine Bestimmung im Leben, die nur er selbst spürt. Und das ist die innere Wahrheit. Und so verstehe ich auch den Bibeltext, den du vorhin vorgelesen hast, dass die Ungehorsamen nicht mehr gesehen werden. Also ich glaube, ein bisschen schärfer war es formuliert. Sondern das ist so, dass es im Inneren eines jeden Menschen eine tiefe Wahrheit gibt. Und diese tiefe Wahrheit gilt es zu folgen. Und diese tiefe Wahrheit kennt nur derjenige allein, der sie in sich trägt. Und es geht nicht darum, dass ich dem oder dem Menschen folge oder dem gehorche, sondern es geht darum, dass ich dieser tiefen Wahrheit, die Gott direkt eingepflanzt hat, folge. Und wenn ich das nicht tue, werde ich Früchte davon ernten, die überhaupt nicht gut sind. Und das ist natürlich. Und es ist genauso natürlich, dass Menschen, wenn sie älter werden, auch Krankheiten bekommen, die nicht mehr heilbar sind. Wir lesen bei den Geschichten von Jesus sehr viel über Heilung, sehr viel über Wiederherstellung. Aber wir lesen nirgends, dass Jesus alte und gebrechliche Leute wieder jung gemacht hat. Also das gibt es im Lobitsch bei uns, in der Altweibermühle. Da machen die sowas, ja? Aber Jesus macht das nicht. Nicht wirklich. Okay. Jesus möchte das Leben so wiederherstellen für die Situation, wie es passt. Und dazu gehört auch, dass manches nicht so super gesund ist, wie man sich es vielleicht wünschen könnte. Aber für diese Situation, für die konkrete Situation, macht er das Beste. Und wir lesen auch hier, da ist ein Sohn. Und ein Sohn ist schwer krank. Und dann kommt der Vater zu ihm und wünscht, dass sein Sohn lebt. Und ich glaube, dass diese Bedeutung, die wir hier, diesen Text, den wir hier lesen, in der Bedeutung von uns gar nicht genug erfasst werden kann. Also zum einen, es geht um einen Sohn und nicht eine Tochter. Ich will es mal sehr plakativ sagen. Töchter sind in der Bibel weniger erwähnt, weil sie zum unbewussten Teil der Menschheit gehören. Die haben ganz andere Kommunikation. Die haben ganz andere Aufträge. Also im groben Durchschnitt, ganz plakativ und sehr pauschal. Und Söhne oder Männer, die müssen immer sich irgendwas bewusst machen. Die müssen immer irgendwas erfinden, irgendwelche Erkenntnisse dann aufschreiben und alte Geschichten nachwälzen und Archäologie betreiben. Und ihr wisst schon, was ich meine, ja? Von Frauen hört man das deutlich weniger. Aber ich bin mir ganz sicher, dass der Motor der Männer die Frauen sind. Und das alles, was die Männer machen, dass sie einen ganz starken Fokus auf die Frau haben. Und dass also auch darin das Wesen der Frau sich im Bewusstsein der Menschheit spiegelt. Okay, ist mal so hingeworfen, ja. Also wir können drüber nachdenken. Deswegen sagt die Bibel ganz gern mal den Sohn. Aber in der damaligen Zeit hatte der Sohn noch eine ganz andere Bedeutung. Wir kennen eine alte Tradition, die zieht sich durch eine ganze Volksgruppe hin, von Indien bis nach ins nördlichste nordische Volk. Da hatte nämlich der Sohn die Aufgabe, dem verstorbenen Vater zu opfern. Jeden Morgen und jeden Abend wurde etwas am heimischen Herd oder auf der heimischen Erde ausgegossen oder hingeworfen. Und dieses Opfern bedeutete, dass der Vater lebt. Also es mag vielleicht jetzt ein heidnischer Kult sein, wenn man es so bezeichnet, ja, aber hat einen ganz tiefen Sinn. Und für den Vater war es ganz wichtig, einen Sohn zu haben, weil er sonst nämlich stürbe. Also über den natürlichen Tod hinaus. Und das ist der Ursprung unserer Adoption. Die Adoption wurde schon ganz zeitig in der Menschheit ins Leben gerufen, dass ein Vater oder ein Mann, der keinen Sohn hatte, sich einen Sohn adoptierte, dass sein Name erhalten bleibt. Und jetzt verstehen wir auch, dass dieser Hauptmann es noch viel wichtiger hatte, dass sein Sohn am Leben bliebe, damit sein Name nicht ungesagt bleibt. Wird. Und für ihn ist das alles, es ist sogar sein eigenes Leben. Und Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Was hat Jesus getan? Also jetzt gucken wir mal ganz genau. Wir beobachten seine Augen, seine Mimik, seine Gestik. Wir beobachten seine Hände, sein Handeln. Was hat er gemacht? Hat er gebetet? Hat Jesus gebetet? Nein. Ach, das geht doch ohne Gebet? Ah ja, bei Jesus, ne? Klar ist ja Jesus. Moment, was passiert hier? Ich glaube, was hier passiert, das liegt ganz tief verborgen in den natürlichen Kräften unserer, wie soll ich sagen, unserer Mutter Erde, in dem wir eingebettet sind in der Schöpfung. Das ist kein Wunder. Das ist ein Kraftfluss. Und diesen Kraftfluss erleben wir täglich im ganz normalen Leben. Also wir haben heute früh einen Kraftfluss erlebt von außergewöhnlicher Stärke. Wir treten aus dem Haus heraus und ich habe meinen Domba hier aufgeschultert und Kriti wahrscheinlich auch in einem morgendlichen Strahlen. Und uns gegenüber guckt eine 90-jährige Frau heraus. Ja, von 90 Jahren, was kann man da schon erwarten, ja? 90 Jahre, dass sie überhaupt noch lebt. Ich meine mal, muss man erst mal erreichen. Also meine Oma ist 92 geworden, die war auch bis zum Schluss sehr, sehr fit, aber irgendwann holt es einen dann doch ein, ne? Es ist natürlich. Und dann lächelt die uns an mit dem Lächeln einer Jugendlichen und sagt sinngemäß, ich weiß es nicht mehr genau, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und macht die Handbewegung. Ey, wisst ihr, was die für eine Kraft ausgesendet hat? Wisst ihr, wie die uns gesegnet hat? Und ich meine, wir haben schon auch am Sonntagmorgen genug Kraft in uns, dass wir jetzt davon nicht unbedingt abhängig wären. Aber wisst ihr, wie das auf jemand wirkt, der das genau in diesem Augenblick braucht? Da ist eine lebensbejahende Kraft einer alten Frau, die hinausgesandt wird, einfach so ausgestreut wird auf ihre Straße, die das, was sie tun kann, tut, in einer inneren Freude. Das ist einfach nur ein Selbst, eine Freude, ist das zu erleben. Und wisst ihr, genau das könnt ihr tun. Dazu müsst ihr nicht 90 Jahre alt werden. Genau das könnt ihr in eurer Umgebung an einen Kraftfluss geben. Genau das könnt ihr ausstrahlen. Genau da passiert Begegnung. Genau da passiert Leben. Genau in solchen Situationen erlebe ich das Göttliche, erlebe ich Gott. Und das ist toll, das wünsche ich mir. Und davon lebe ich und das macht mich glücklich. Das bringt Segen. Und dazu muss ich nicht unbedingt der Gesündeste sein, sondern ich brauche nur Augenblicke dieses Glücks, die mich durch den Tag bringen, die manches Scheitern vergessen machen, die manche Anfeindungen relativieren, die manchen Druck von mir nehmen, die einfach so einen Segen ausströmen lassen. Und dazu muss noch nicht ein einziges Mal der Begriff Gott oder Jesus fallen, sondern es ist einfach nur Natur, die leben will. Und Jesus weiß das. Und Jesus sagt: Dein Sohn lebt. Punkt. Und ich wünschte, wir hätten diese Stärke, das zu sagen. In den Situationen, die schwer sind. Aber es geht auch anders. Es gibt mehrere Möglichkeiten für uns, auch von Jesus zu lernen. Das ist die eine, dieser Kraftfluss direkt dahin. Und hier möchte ich mal einen ganz kurzen Break machen und mal auf die anderen beiden Geschichten eingehen, die wir auch in den Evangelien finden, die auch von einem Hauptmann berichten. Dort allerdings, dessen Knecht krank war. In der einen Geschichte in Matthäus ist dieser Knecht gelähmt und hat große Schmerzen. Und in der anderen Geschichte ist er sehr schwer krank. Und in der einen Geschichte kommt der Hauptmann direkt zu Jesus und bittet ihn. Und in der anderen Geschichte sendet er andere Leute aus, die für den Hauptmann im Prinzip ein gutes Wort einlegen und sagen, der ist richtig gut zu unserem Volk, mach was, Jesus, der hat es verdient. Und in beiden Geschichten aus Matthäus und Lukas kommt noch so ein Einschub rein. Der Hauptmann sagt nämlich, Jesus, ich selbst stehe in einer Befehlskette und ich gehorche dem, der über mir ist. Und ich sage meinem Sklaven, geh hin und er geht hin. Oder tu dies und er tut dies. Ich möchte nur ein Wort von dir. Und das ist die Situation, wo Jesus sich wundert und sagt, solchen Glauben habe ich in meinem Volk nicht gefunden. Was hat der begriffen? Was der Hauptmann beschrieben hat, ist eine ganz natürliche Kraftkette, wie wir sie in unserem Leben erleben, Verhältnis zum Chef, zu Untergebenen, in der Familie, überall. Und er sagt, so erlebe ich es. Und er traut Jesus zu, dass er in der Kraftkette ziemlich weit oben steht. Und das lesen wir auch. Wir lesen davon, dass Jesus einen direkten Draht zum Vater im Himmel hat. So direkt, dass er sagt, ich bin der Sohn des Höchsten. Und ich und der Vater sind eins. Und ich empfange von dem Vater und ohne den Vater kann ich nichts tun. Und ich horche ganz aufmerksam hin. Und ich tue das, dieses tiefe innere Gesetz, ja, ich tue das, was der Vater will. Und wenn ich höre, dass es passt, dass die Situation gekommen ist, dann gebe ich diese Kraft weiter. Und für uns jetzt, also wir sind ja in der Nachfolge und wir sind ebenfalls Haushälter dieser Kraft. Wir sind berufen, diese Kraft in uns zu tragen. Und das ist nicht einfach so, dass man jetzt betet ohne Unterlass und dann irgendwann wird schon was geschehen, sondern dass man ganz tief in sich geht und spürt, jetzt ist es dran. Und man spürt, es ist kein Wunder, es ist Natur. Es ist zum Leben bestimmt, es ist Not da. Jesus handelt nie ohne Not. Na doch, was brauchst du jetzt zu Kana? War das Not? Grenzwertig. Sehr grenzwertig. Aber die meisten Geschichten, da war große Not. Da war das Leben echt auf schiefer Bahn. Und dann bringt er das wieder ins Lot. Und wisst ihr, das ist unsere Berufung. Wir dürfen in unserem Umkreis, wo wir sicherlich einiges finden, was nicht im Lot ist, wir dürfen es segnen. Wir dürfen es wieder in den Lebensfluss bringen. Wir dürfen dem anderen begegnen mit einer großen Offenherzigkeit, so wie die alte Frau uns heute Morgen begegnet ist. Die kennt uns nicht. Und trotzdem segnet die uns. Und selbst wenn wir Menschen kennen und die sind, und wir meinen vielleicht, die haben es nicht verdient, die sind dem Glauben nicht treu geblieben, die haben sonst da was gemacht, die sind irgendwie komisch, die sind falsch, die, keine Ahnung, das ist Schnurz. Das ist egal. Wir sind dazu berufen, das Leben wieder fließen zu lassen und Worte der Macht vom Vater im Himmel zu sprechen, so wie wir es in uns fühlen. Und da reichen auch ganz, ganz wenig Worte aus, wenn sie aus dem tiefen Inneren kommen. Da muss man nicht viel Worte machen. Da reicht manchmal ein Wort aus. Jesus sagt, dein Sohn lebt. Und nun lesen wir weiter. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Aber schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten, dass sein Knabe lebe. Und er erforschte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden sei, und sie sagten zu ihm, gestern Zur siebenten Stunde verließ ihm das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Und dieses tat Jesus wieder als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Also ich habe ja schon ein bisschen gepredigt für euch, also einfach Mut gemacht, Jesus nachzufolgen in Wort und Tat. Und auch zu begreifen, dass das nicht irgendwie was Wunderbares vom Himmel gefallenes ist, was man eh nicht begreifen kann, sondern dass es etwas in uns ist, was ganz in der göttlichen Natur der Schöpfung liegt, die wir aufspüren können. Das ist wie eine Schatzsuche. Wir dürfen es in uns entdecken. Und nun gibt es allerdings Situationen, die genau dieses verhindern. Wo wir ziemlich genau wissen, es passt nicht, ich krieg's nicht hin. Es ist zu schwer. Ich kann diesen Lebensoptimismus nicht gewinnen. Die Probleme drücken zu sehr. Ich bin zu unklar in meinen Gedanken. Ich weiß selbst nicht so recht, was ich glauben soll. Ich weiß, dass das nicht selten ist. Und da ist es so, dass wir wie der Hauptmann es tun können. Der Hauptmann wusste nicht weiter. Ich bin mir sicher, der hatte schon alles Mögliche versucht, seinem Sohn zu helfen. Der war am Ende. Und dann geht er zu Jesus und wendet sich an ihn und spricht quasi ein Gebet. Und er ging zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile. Also jemand zu bitten oder zu baten, ist ja ein Gebet. Und das dürfen wir auch tun. Und hier erleben wir noch eine weitere Dimension dieser Geschichte. Also die Geschichten, die hier in dem Buch stehen, die sind so vieldimensional. Das ist unglaublich. Also ich bin immer wieder fasziniert und angerührt, wieder eine Dimension zu entdecken. Das ist nämlich die Dimension der Ebenen. Kana, ganz oben. Jesus, Vater-Sohn-Beziehung, ganz oben. Himmlisch. Kapernaum, ganz unten. Erdbezogen. Ganz im normalen Leben. Was sehen wir? Vater-Sohn-Beziehung. Oben im Himmel, Vater-Sohn-Beziehung, super. 1a. Unten, zerstört, kaputt. Keine Hilfe in Sicht. Und dann wendet sich der Vater, um seinen Sohn zu retten, wendet sich nach oben und bittet, dass der Sohn, der vom Vater gesandt ist, nach unten komme, herabkomme auf die Erde, um seinen Sohn in Ordnung zu bringen. Das hat eine ganz tiefe Bedeutung. Wir dürfen uns an den himmlischen Vater wenden, über seinen Sohn Jesus Christus, im Namen seines Sohnes Jesus Christus, und dürfen ihn bitten, unser Baby in Ordnung zu bringen. Wisst ihr, was unser Baby ist, unser Sohn? Also zum einen natürlich der Sohn, die Tochter, die Verwandten, die Anvertrauten, die Gezeugten, aber zum anderen auch all das, was in deinem Leben eine Berufung ist, was dir wichtig ist im Leben, was du mit deinem Leben bezwecken willst. Ich weiß es nicht, was du mit deinem Leben bezwecken willst, das weißt du ganz allein. Und du weißt auch ganz allein, ob du in der Bahn bist oder ob du außerhalb der Bahn bist. Und wenn du außerhalb der Bahn bist, und die Bahn gibt nicht die Mama oder der Papa vor, sondern die Bahn gibt der Vater im Himmel vor und er legt es ganz tief in dein Herz. Und wenn du außerhalb der Bahn bist, dann droht dein Kind zu sterben. Und dann ist es höchste Not, um Heilung zu bitten. Denn dein Baby soll leben. Dein Kind soll leben. Deine Lebensbestimmung soll in Erfüllung gehen. Und dafür ist jetzt genau die richtige Zeit, die Hilfe von oben sich zu holen. Und ich möchte dir Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, das in Anspruch zu nehmen. Ich möchte dir Mut machen, es zu wagen. Denn hier geht es ums Ganze. Hier geht es um dein persönliches Glück. Wenn du dieses Glück hast, ist alles in Ordnung und Jesus feiert ein Fest mit dir. Aber wenn du dieses Glück nicht hast, dann setze alles daran, dieses Glück wieder zu erlangen. Denn das ist deine Lebensbestimmung. Und das ist auch ein Stück Botschaft aus dieser Geschichte, dass unser Herr Jesus hierzu das Machtwort spricht: Dein Sohn lebt. Amen.